Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, Jesus, jetzt gestalte du uns durch dein Wort, durch das, was wir jetzt hören. Mach du unser Herz so weich, dass es das aufnehmen möchte, dass es bereit ist, dich zu spüren, dir nachzuspüren. Und mit dir zu rechnen, in allen Bereichen unseres Alltags. Dazu schenk du uns jetzt deinen Heiligen Geist. Und schenk mir deinen Geist, dass ich so reden kann, wie es uns gut tut und wie es dir gefällt. Amen. Liebe Gemeinde, der Dichter Eugen Roth hat einmal folgendes kleine Gedicht verfasst. Ein Mensch erhofft sich fromm und still, dass er einst das kriegt, was er will. Bis er dann doch dem Wahn erliegt und schließlich das will, was er kriegt. Mit diesem kleinen Vierzeiler beschreibt er einen Umstand, den wahrscheinlich jeder von uns aus seiner eigenen Erfahrung kennt. Wir haben bestimmte Ziele, bestimmte Vorstellungen, die wir irgendwann einmal erreichen wollen. Wir nehmen uns bestimmte Dinge vor, auf die wir zugehen, und auf dem Weg dahin stoßen wir an Grenzen. Vielleicht unternimmt der eine oder die andere dann auch noch einen kläglichen Versuch, diese Grenzen zu überwinden oder auszudehnen in die eine oder andere Richtung. Aber in den meisten Fällen finden wir uns irgendwann mal mit diesen Grenzen ab. So ist es halt. Das gilt insbesondere dann, wenn es um Lebensumstände geht. Im heutigen Predigttext wird dieses Thema aufgegriffen. Wir haben ihn eben gehört. Wir erfahren, welche Möglichkeiten Menschen dabei gegeben sind, die aus realistischen Gründen nicht bereit sind, sich mit ihren eigenen Grenzen abzufinden. Es ist eine eigentümliche und in gewisser Weise auch etwas sonderbare Geschichte, die wir heute zu hören bekommen. Ich habe sie überschrieben mit der Überschrift "Vorbildlicher Glaube". Haben wir vorhin auch am Anfang schon gehört. Und habe das in drei Abschnitte unterteilt. Erstens, dem, der glaubt, ist kein Ding unmöglich. Zweitens, dem, der glaubt, genügt ein Wort von ihm. Und drittens, wenn du glaubst, dann komm zu Jesus und lass ihn handeln. Oberflächlich betrachtet scheint ja alles klar zu sein. Da kommt ein Mann zu Jesus, weil sein Knecht krank ist, und Jesus macht diesen Knecht wieder gesund. Ist doch wunderbar. Toll. Schöner und besser können wir es doch nicht haben. Das ist doch gerade das, was auch wir gerne erleben würden mit Gott, wovon wir hoffen, dass es auch in unseren Tagen, in unserer Situation, in unserer Gemeinde, in unserem Leben so geschieht. Es liegt auf der Hand, dass sich mancher von uns jetzt fragt, warum geschehen eigentlich in meinem Leben nie solche eindrücklichen Wunder, obwohl ich doch bereit bin, Gott so manches im Leben zuzutrauen? Oder wie geht es dir damit? Wunder gibt es immer wieder, lautete ein Schlager vergangener Tage, aber wohl nicht bei uns, oder? Wenn wir uns der Herausforderung entziehen wollen, die diese Geschichte an uns stellt, könnten wir natürlich eine Diskussion darüber beginnen, ob es überhaupt Wunder gibt. Wir könnten die Frage aufwerfen, ob dies nicht alles schöne Geschichten sind, deren Glaubwürdigkeit aber stark bezweifelt werden muss. Zunächst einmal gleich vorneweg. Ich bin davon fest überzeugt, dass Wunder heute genauso zum Leben der Christen gehören wie in den Tagen des Neuen Testaments. Es geht bei Wunder nicht so sehr und in erster Linie darum, dass sie spektakulär und unerklärbar sind. Auch wenn man das so schön erzählen kann. Aber solche Wunder gibt es auch im Übrigen. Entscheidend ist für mich, was ich bereit bin, Gott wirklich zuzutrauen. Was ich bereit bin, Gott an mir wirken zu lassen. Denn Gott ist ständig dabei, an mir zu arbeiten, an mir zu wirken. Wir haben eben diese kleine Szene mit dem Töpfer und den Tonklumpen gesehen. So ist das mit Gott. Gott möchte an mir wirken und möchte an mir gestalterisch tätig sein. Die Frage ist, ob ich Gott das tun lassen, ob ich Gott zutraue, dass er das gut macht, dass er das in eine gute Richtung führt. Wie groß also mein Vertrauen zu Gott tatsächlich ist. Und dann kann wirklich jedes Ereignis ein Wunder sein. Jedes Ereignis, in dem ich Gottes helfendes Eingreifen in meinem Leben erkenne. Ob dabei die Naturgesetze mal durchbrochen oder mal nicht durchbrochen werden, spielt dabei grundsätzlich keine Rolle. Wunder als helfendes, zurechtbringendes Eingreifen Gottes, die sind, wenn ich Gott tun lasse, wenn ich Gott gestalten lasse, letztendlich immer ergebnisoffen. Er selbst bleibt darin immer souverän, wie und auf welche konkrete Weise er helfen und meine Lebenssituation verändern will. Er ist der Töpfer. Ich kann Gott nicht auf eine bestimmte Geschehensweise, auf ein bestimmtes Ereignis festnageln. Das funktioniert nicht. Dann bleibe ich so, wie ich bin. Die Frage ist immer, was traust du Gott zu und wie groß ist dein Vertrauen zu ihm, wenn er manchmal ganz andere Wege geht, als du es ursprünglich von ihm erwartet hast. So verstanden kann jemand durchaus das Wunder erfahren, weiter an einem körperlichen Gebrechen zu leiden, wie Paulus das selber erfahren hat, und dennoch innerlich ganz tief heil zu werden. Und heil zu sein und Frieden mit Gott zu haben und zu erleben, Gott hat an mir gewirkt, Gott hat mir geholfen, auch wenn das genau, was ich jetzt gedacht habe, nicht geschehen ist. Denn entscheidend ist, dass Gott handelt, nicht wie. Und dann geht es natürlich darum, dass ich mir das Handeln Gottes auch von ihm gefallen lasse, wie eben schon gesagt. Auch wenn ich es mir ursprünglich anders vorgestellt habe. Lasse ich ihn mein Leben gestalten oder will ich immer alles selber in die Hand nehmen? Das ist ja mein Problem. Ich möchte ja selber so ein bisschen Gott sein. Ich möchte ja selber noch die Kontrolle behalten über all das, was in meinem Leben geschieht. Nein, nein. Den Töpfer nur so weit ranlassen, wie es mir noch brauchbar erscheint. Dann freilich darf ich mich auch nicht wundern, wenn ich selten ein Wunder in meinem Leben wahrnehme. Dann sage ich ja Gott, nee, so wie du, nee, so wie ich eigentlich lieber. Was jedoch nicht heißt, dass es auch in einem solchen Leben ungezählte Wunder Gottes geben kann, die ich gar nicht wahrnehme, weil ich gar keinen Blick dafür habe. Ausgangspunkt unseres Predigttextes ist ein römischer Soldat, der Jesus in den Weg tritt und ihn anspricht. Eine für die Umstände jener Zeit ungeheuerliche Situation. Ein heidnischer Römer spricht einen Juden an. Mich interessiert, was dieser Hauptmann für ein Mensch war und was ihn dazu bewog, Jesus solches Vertrauen entgegenzubringen. Da sind wir beim ersten Punkt. Dem, der glaubt, ist kein Ding unmöglich. Die Stadt Kapernaum lag an einer wichtigen Handelsstraße und besaß in damaliger Zeit einige Bedeutung. Sie war Verkehrsknotenpunkt, sie war Fischerei- und Handelszentrum. Und war auch mit einer Zollstation ausgestattet. Derjenige, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, war selber Zöllner in Kapernaum und hat dann den Job gewechselt, als Jesus gesagt hat, komm, folge mir nach. Der hat das geschehen lassen, was wir eben bei diesem Töpfer erlebt haben. Er hat gesagt, ich will nicht bleiben, wie ich bin, sondern ich will bleiben, was du werden, was du aus mir machen willst. Diese Stadt wurde militärisch von diesem Hauptmann wörtlich, wird er als Hekatontarchos bezeichnet, für Asterix-Leser ein Centurio, befehligt, also einem Befehlshaber über 100 Soldaten. Eine Hundertschaft von Römern stand dort in Kapernaum. Von seinem Rang her war er nicht Offizier, sondern so etwas wie ein Unteroffizier, würde man heute sagen, war also selbst wieder höheren Dienstgraden unterstellt, die ihm Befehle erteilen konnten. Er war Heide. Jedoch dem jüdischen Glauben stark verbunden und zugeneigt. Von Lukas, der diese Geschichte auch erzählt, wissen wir, dass er die Synagoge in Kapernaum erbauen ließ. Dennoch war er kein Jude, hat sich nicht beschneiden lassen und war damit von der Gemeinschaft und dem religiösen jüdischen Leben ausgeschlossen. Und jeder, der sich mit ihm einließ oder gar sein Haus betrat, wurde unrein. Trotzdem stand er in der Gunst der jüdischen Bevölkerung, was eigentlich sehr ungewöhnlich war für einen römischen Kriegsherrn in jenen Tagen. Darin müssen wir ihn als ganz große Ausnahme betrachten. Einer seiner Soldaten, der zu seiner Bedienung abgestellt war, lag krank danieder, hören wir. Und das Schicksal, das Ergehen dieses Mannes lag ihm ganz tief am Herzen. Es bewegte ihn in seinem Innersten. Er leidet mit ihm und trotz all seiner Befehlsgewalt und seiner Macht kann er ihm nicht helfen. Das merkt er. Kann er seine Schmerzen nicht lindern oder sie ihm abnehmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Mann auch Geld in die Behandlung seines Knechtes investiert hat, dass er einiges investiert hat. Aber auch das hat nichts geholfen und so muss er sich wohl damit zufrieden geben, dass sein Knecht weiter leidet. Damit muss man sich eben abfinden. Das muss so bleiben, wie es ist. Eine Antwort, die ihm vermutlich gegeben wurde und die wir auch kennen und selbst schon oft zu hören bekommen haben. Na, da kann man halt nichts machen. Da kann man halt nichts dran ändern. Aber müssen wir das wirklich? Müssen wir das wirklich uns mit unseren Grenzen abfinden, mit den Möglichkeiten, die wir haben, die ich habe? Muss ich Tonklumpen bleiben? Dann, wenn wir am Ende des uns Menschen Möglichen sind, muss das so sein oder haben wir Alternativen? Jener Hauptmann in Kapernaum will sich nicht damit abfinden. Nein, da ist nicht Schluss. Ich will mich nicht damit abfinden, dass mein Knecht leiden muss. Auch wenn seine eigenen Möglichkeiten erschöpft sind, auch wenn mit seiner eigenen Weisheit und Kraft nichts mehr zu machen ist, gibt er nicht auf. Gegen die miserable Wirklichkeit, gegen die unerträglichen Schmerzen und das hoffnungsvolle Leiden, gegen den Satz, da kann man nichts machen, setzt er, du Gott, du Jesus, du kannst etwas dagegen machen. Du kannst Gewaltiges dagegen machen. Du bist noch lange nicht am Ende deiner Möglichkeiten. Denn du kannst heilen, du kannst vollständig heilen, du kannst helfen. Dem, der glaubt, ist kein Ding unmöglich. Und so macht er sich auf und passt Jesus ab, als dieser nach Kapernaum kommt. Und damit sind wir beim zweiten. Dem, der glaubt, genügt ein Wort von ihm. Wie wird dieser römische Hauptmann nun sein Anliegen vor Jesus bringen? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Da wollen wir uns mal ganz genau unsere Augen drauf lenken lassen. Er wird ihn doch sicherlich flehend bitten, seinen Diener zu heilen. Er wird auf ihn einreden, ihn drängen, in sein Haus zu kommen und sich des Kranken anzunehmen. Denn so kennen wir das doch aus anderen Heilungsgeschichten. Kranke flehen, schreien Jesus an, laufen ihm nach, ihm zu helfen. Angehörige drängen Jesus und decken sogar dabei ganze Dächer ab. Aber weit gefehlt, der Centurio tritt Jesus zwar in den Weg und erzählt ihm, dass sein Diener krank ist und schrecklich gequält wird, mehr aber nicht. Schluss, aus, Ende. Indem der Hauptmann Jesus anspricht, bekennt er seine Hilflosigkeit. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Mehr geht nicht. Er gesteht in aller Öffentlichkeit ein, dass er mit seinen Mitteln und Möglichkeiten am Ende ist. Kann ich nicht. Mehr geht nicht. Aber gleichzeitig bezeugt er auch, worauf er seine ganze Hoffnung setzt. Bekennt er, was er dem Leiden und seiner Verzweiflung entgegensetzt, nämlich den Mann Jesus Christus. Er macht ganz öffentlich klar, wenn ich an meine Grenzen stoße, dann gilt immer noch mein ganzes Vertrauen und meine ganze Hoffnung diesem Mann, diesem Jesus Christus. Das kann jeder wissen und jeder hören. Er ist davon überzeugt, dass Jesus sein Anliegen ernst nimmt und dass er ihn zum Handeln bewegen kann. Er vertraut sich und seinen Knecht ganz Jesus an. Du weißt, was du zu machen hast, sagt er. Herr, wie du willst, so soll es geschehen. Und so wird es dann auch gut werden, so wie du es machen willst. Und du kannst alles. Von diesem römischen Centurio werden wir geradezu herausgefordert, uns mit unserem ganzen Elend, ja mit unserem ganzen Leben an Gott zu wenden. Ihm förmlich auf die Füße zu treten. Das ist hier eigentlich gemeint. Mensch, du darfst Jesus auf die Füße treten. Hey, du darfst ihm ungeschminkt sagen, was du willst und was du brauchst. Du darfst deinen ganzen Seelenmüll bei ihm abladen und dann tatsächlich erwarten, dass er dir genau in deiner Situation ganz konkret hilft. Das darfst du erwarten. Mit genau derselben Entschlossenheit, mit der du dich an Jesus wendest, darfst du dann auch das annehmen, was Jesus dir als Antwort gibt. In Wort oder Tat. Genau darin will dich diese Geschichte von jenem Hauptmann ganz gewiss machen. Jesus nimmt dein Anliegen ganz, ganz ernst. Der hört nicht einfach drüber weg und sagt, naja, mal gucken, was mir der eine erzählt und der andere erzählt, und dann gucken wir mal, wo wir mal ein bisschen was tun wollen. Und hier und da tun wir vielleicht auch mal ein Wunder, aber ja, einige fallen eben durch die Maschen. Das gibt's bei ihm nicht. Sondern er nimmt dein Anliegen ernst. Wenn du so wie dieser Hauptmann zu Jesus kommst und sagst, du bist der Mann, der helfen kann. Du kannst mich herausreißen aus diesem Elend. Er nimmt dein Anliegen ernst. Und er wird dir ganz gewiss auch die Antwort geben, die dir konkret weiterhilft in deiner Situation, jetzt. Genau das wird durch die Reaktion von Jesus deutlich. Jesus hört das Anliegen und ist bereit, dem Hauptmann zu helfen. Und jetzt wird's noch ein bisschen lustiger. Er bietet dem Hauptmann an, zu ihm nach Hause zu kommen. Dem unreinen Heiden. Zu ihm nach Hause zu kommen, sich unrein zu machen und den Diener zu heilen. Was wir eigentlich aus dem Munde des Hauptmanns zu hören erwartet hätten, spricht Jesus selbst aus. Ich will kommen und ihn heilen. Wie froh wären wir, wenn wir von Jesus eine so klare Antwort auf unsere Gebete bekämen. Ja, ich komme gleich in dein Haus und dann helfe ich dir. Dann tue ich das für dich, worum du mich bittest. Würden wir nicht dankbar einschlagen und sofort auf den Weg machen, Jesus den Weg zeigen? Ja, hier, komm, da ist mein Problem. Umso mehr erstaunt nun die Antwort jenes Hauptmanns. Der sagt, ach was, Jesus, ach was, das brauchst du nicht, bemühe dich nicht. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach in mein Haus einkehrst. Ja, ja was, kommen und gesund machen oder nicht? Nein, sagt der Hauptmann, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird wieder gesund. Du brauchst gar nicht zu kommen. Du brauchst nur ein Wort zu sagen und schon passiert, was du sagst. Hätten wir das erwartet? Dieser Mann war es von Berufswegen gewohnt, Befehle zu empfangen und auch Befehle auszuteilen. Der hat gesagt, wenn ich von oben einen Befehl empfange, zack, wird's gemacht. Logisch. Es gibt kein Diskutieren, kein Abwägen und Überlegen, sondern Befehl von oben heißt, zack, wird gemacht. Und genauso gebe ich meine Befehle an meine Untergebenen, an meine Hundertschaft weiter. Wenn ich einem sage, du gehst dahin und machst das und das, geht er dahin und macht das. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Und so ist das bei dir auch, Jesus. Wenn du es sagst, passiert's. Denn du hast die Macht Gottes. Für ihn gab es nicht den geringsten Zweifel, dass ein Befehl wirkungslos bleibt. Im Rahmen seiner begrenzten Macht und eingeschränkten Möglichkeiten konnte er mit seinen Befehlen Menschen in Bewegung setzen und sie auch stoppen. Wenn Jesus Gottes Sohn ist, der Sohn dessen, der Himmel und Erde, der den gesamten Kosmos geschaffen hat, und wenn ihm alle Vollmacht im Himmel und auf Erden gegeben ist, dann hat er auch Befehlsgewalt über alle Krankheit. Im Alten Testament wird davon erzählt, dass einen Tag lang die Sonne stillstand, beziehungsweise die Erde nicht um die Sonne herum lief, damit dieser Tag länger dauern konnte. Ich glaube, dass das passiert ist. Und ich glaube, mit Jesus könnte das auch heute noch passieren. Jesus kann auch diese Dinge außer Kraft setzen, mit seiner Macht, mit seiner Schöpfermacht. Und so ist es für ihn überhaupt nicht wichtig, ob Jesus nun in sein Haus kommt oder nicht, sondern allein darauf, ob Jesus seinen Diener heilen will oder nicht. Das interessiert den Hauptmann. Dass er ihn heilen kann, steht für ihn felsenfest. Du bist derjenige, der Befehle erteilt. Und dann wird's geschehen, wenn du Befehle erteilst. Und wenn es dran ist, dann, ja dann genügt, wie gesagt, dieses eine Befehlswort von ihm. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt. Wenn du glaubst, dann komm zu Jesus und lass ihn handeln. Jesus macht deutlich, dass der Glaube jenes Hauptmanns etwas ganz Besonderes war. Das Besondere dieses Glaubens erwächst aus seiner Schlichtheit und Klarheit. Da wird nicht über fünf Ecken mit Wenn und Aber geglaubt und na ja, und dann könnte man das ja noch so sehen und noch anders sehen, sondern entweder oder. Entweder du bist der Sohn Gottes, und du hast Macht und dann kannst du alles tun. Brauchst nur ein Wort zu sagen oder du bist es nicht. Jesus befiehlt nicht zu glauben wie dieser Hauptmann. Wie auch sonst nirgends und niemanden den Glauben befiehlt. Sondern Jesus klagt darüber, dass er solchen Glauben bei denen, wo er ihn eigentlich finden müsste, bei den Menschen seines Volkes, nicht findet. Hier nun bekommt diese Geschichte ihre aktuelle Bedeutung. So wie Jesus damals gehofft hat, diesen Glauben bei seinem Volk zu finden, so hofft er ihn auch heute bei seinen Jüngern, also bei dir und mir zu finden. Wie sieht's bei dir und bei mir aus? Mit welcher Stimmung sitzt Jesus jetzt hier? Damals war er traurig, weil er diesen Glauben nicht gefunden hat. Ich muss mich schon ganz persönlich fragen lassen, kann Jesus diesen Glauben bei mir finden jetzt, in diesem Augenblick? Diese Frage muss jeder von sich ganz persönlich beantworten. Vielleicht denkst du jetzt auch sehnsüchtig, ja, wenn ich so glauben könnte wie dieser Hauptmann, ja, dann wäre und würde mein Leben in anderen Bahnen verlaufen. Dann würde ich vielleicht auch den Himmel offen sehen. Dann würde ich vielleicht auch die Wunder Jesu sehen. Aber wie hat denn dieser Hauptmann geglaubt? Was ist denn das Beispielhafte daran? Er hat Jesus schlicht und einfach alles zugetraut. Er hat gesagt, du kannst alles. Auch das unmöglich Denkbare. Er hat mit seiner unbegrenzten Macht gerechnet. Das ist ein Glaube, der uneingeschränktes Vertrauen in die Autorität Jesu setzt, gegen jeden Augenschein. Aber vor allem hat er Jesus die ganze Autorität zum Handeln überlassen. Er hat nicht gesagt, du darfst nicht da ein bisschen rumkneten und hier ein bisschen was tun, sondern hier bin ich. Und jetzt handle du, wenn du der Sohn Gottes bist. Unser Problem ist es, dass wir immer noch irgendwie selbst die Macher sein wollen, irgendwie noch selbst mitmischen wollen an den Entscheidungen Jesu. Wenn wir nicht mehr selbst handeln können, wollen wir wenigstens noch ein wenig verhandeln. Aber so geht das mit dem Glauben und so geht das auch mit dem Wunder nicht. Sondern der Glaube ist eine feste Gewissheit auf das, eine Zuversicht auf das, was ich nicht sehe, schreibt der Hebräerbrief. Was Gott allein möglich machen kann, ohne irgendetwas schon vorher selbst gewusst oder getan zu haben, oder noch schlimmer, ihm vorzuschreiben, was er dabei zu beachten, zu tun oder zu lassen habe, damit ich es aus seiner Hand annehmen möchte, gnädig annehmen möchte, was du, Jesus, mir vielleicht schenken magst. Und vielleicht sage ich ja auch nein, möchte ich nicht. Am Schluss dieser Geschichte gibt Jesus noch eine Vision weiter. Viele werden kommen von Süden, von Norden, von Osten und von Westen, werden zu ihm, zu Jesus kommen, wie jener Hauptmann, und ihm ihre Anliegen, ihre Sorgen und ihre Nöte sagen. Viele, du und ich, dürfen kommen und Jesus sagen, was uns auf dem Herzen liegt und ihm dann auch völlig vertrauen, dass er handeln wird. Wenn du dieses Vertrauen zu Jesus wirklich haben möchtest, wenn du wirklich so glauben möchtest wie dieser Hauptmann, kannst du es, denn dann darfst du ihn auch konkret darum bitten. Herr Jesus, du siehst meinen Unglauben, hilf meinem Unglauben auf, dass ich glauben kann. Hilf mir, dass ich vertrauen kann wie dieser Hauptmann. Du darfst es ihm sagen und du bekommst diesen Glauben geschenkt, wenn du wirklich darum bittest. Du darfst Jesus tatsächlich nerven mit deinen Sorgen. Du darfst ihm auf den Fuß treten mit deinen Sorgen. Das will er, darüber freut er sich. Und er wird dich niemals im Stich lassen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.